ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich muss ja sagen, ich schlafe schon ziemlich gerne. In letzter Zeit immer ein bisschen früher, als ich das noch in Österreich gewohnt war. In Costa Rica geht ja die Sonne schon um 18 Uhr unter, dadurch verschiebt sich alles ein bisschen nach vorne und meistens bin ich so zwischen 20 und 21 Uhr im Bett. Dafür aber auch zu Sonnenaufgang um kurz nach 5 meistens wieder munter. Meistens ausgeschlafen, manchmal gar nicht, weil, naja, dann habe ich halt in dieser Nacht nicht so gut geschlafen. Aber immer mehr Menschen leiden an ernsthaften Schlafproblemen und Schlafstörungen und schaffen es einfach nicht mehr, nachts ihre Batterien aufzuladen. Und das wirkt sich dann natürlich auf ihr ganzes Leben aus, auf ihre Beziehungen, auf ihre Leistungsfähigkeit, auf die Klarheit der Gedanken, auf die Art und Weise, wie sie ihr Potenzial entfalten können, welche Möglichkeiten sie sehen im Leben und welche eben nicht. Melanie Pesendorfer verhilft als Schlafcoachin seit vielen Jahren Menschen zu geruhsamen Nächten und wir sprechen heute im Podcast unter anderem darüber, was uns den Schlaf raubt und wie wir ihn uns wieder zurückholen können. Und Melanie erklärt uns, was schlechter Schlaf mit Angst zu tun hat.
Ich bin müde und kann wieder nicht schlafen. Wie wird das wohl heute Nacht werden? Kann ich da schlafen? Was ist, wenn nicht? Was passiert dann? Und so dreht sich dann ein Gedanke zum nächsten und der Schlaf wird plötzlich konditioniert als etwas, was Angst macht.
Lass mich sehr gerne wissen, was du dir aus dieser Folge mitnimmst. Schreib mir deine Gedanken auf Instagram @jakob.horvath unter den aktuellen Post. Da freue ich mich immer, von euch zu lesen. Ja, möge dich diese Podcast-Episode dabei unterstützen, deine Batterien in der Nacht wieder aufzuladen, sodass du untertags das Größte in dir zum Leben erwecken kannst. Wenn du jemanden kennst, dem genau diese Folge weiterhelfen kann, dann teile sie sehr, sehr gerne weiter, denn genau dafür gibt's ja diesen Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dem Gespräch mit Melanie Pesendorfer. Melanie Pesendorfer, ganz herzlich willkommen bei 1000 First Steps. Herzlich willkommen im Podcast, freue mich.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ein so, so spannendes Thema. Jeder macht's, die einen besser, die anderen nicht so gut. Und du kümmerst dich vor allem um die, die es nicht so gut machen, nämlich schlafen, als Schlafcoachin.
Ganz genau.
Das ist so deine Welt irgendwie. Und ich finde das auch vor allem deshalb so spannend, weil ich glaube, die Zahlen, und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber die Zahlen steigen ins Endlose derer, die nämlich nicht gut schlafen, derer, die an Schlafstörungen leiden. Und ich freue mich einfach sehr jetzt auf dieses Gespräch auch mit dir, Melanie, um ein bisschen mehr auch zu erfahren. Zum einen, woran liegt's denn eigentlich? Was sind Ursachen für Schlafstörungen? Warum wir nicht gut schlafen? Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir gut schlafen? Also sozusagen, was alles spielt denn da mit rein? Und ich glaube, es ist so ziemlich alles, die ganze Lebensqualität, die Art und Weise, wie wir mit uns selbst in Kontakt sind, wie wir unsere Energien mobilisieren und entfalten können und sehr viel mehr. Und da würde ich vorschlagen, lass uns da eintauchen in dieses spannende Thema Schlafen, nicht schlafen, Schlafstörungen, Schlafcoaching vor allem. Melanie, ein bisschen zu dir, diejenigen, die dich nicht kennen, was machst du genau als Schlafcoachin?
Im Schlafcoaching begleite ich Menschen mit Schlafproblemen einmal beim Finden der Schlafproblematik, warum man nicht mehr ein- oder durchschlafen kann, woran es überhaupt liegen kann. Das macht man im Schlafcoaching mittels Fragebögen, zum Beispiel analoge Form, aber auch mittels digitalen Schlafanalyse-Gadgets kann man hier einmal den Schlaf aufzeichnen und schauen, ob es hier auch organische Schlafstörer gibt, wo, die dann einer weiteren ärztlichen zum Beispiel oder auch psychologischen Abklärung bedürfen. Es gibt, wenn Menschen mit dem Schlaf Probleme haben, gibt es eben auf der einen Seite physische, aber auch psychische Gründe, die den Schlaf uns rauben können. Die physischen Gründe sind neurologische Schlafstörungen, wie zum Beispiel Restless-Leg-Syndrome, das sind Muskelbeinzittern, die einem die Schlafqualität vermiesen, aber natürlich auch die Schlafapnoe, das sind Atemaussetzer in der Nacht, die einem auch hier sehr viel Schlafqualität wegnehmen. Psychische Gründe sind natürlich Ängste, Sorgen, Grübeleien, Anspannungen, die man tagsüber gehabt hat oder nicht mehr runterfahren können, die dann auch natürlich zu einem nicht mehr einschlafen oder nicht mehr durchschlafen führen können. Und das muss man natürlich gerade am Anfang, wenn jemand kommt, weiß derjenige ja nicht, woran es liegt. Und das muss man schon einmal besprechen in einem ausführlichen Schlafanamnesegespräch. Das dauert eben circa eine Stunde, wo sehr vieles, wie derjenige gerade lebt, welche Sorgen er hat, wie es ihm im Beruf geht, oder vielleicht hat derjenige, was ja zur Zeit unter Corona ganz oft vorkommen ist, den Job sogar verloren oder einfach seine Strukturen verloren. Und wenn das passiert, dann nimmt man dann es meistens mit in die Nacht hinein.
Ja, das so der Punkt mit den Grübeleien und den Sorgen, ich glaube, das ist etwas, womit sich viele Menschen identifizieren können, gerade jetzt, du hast es eh auch angesprochen, so nicht zu wissen, wie es weitergeht, so das große Unbekannte, viele Fragezeichen, man liegt am Abend im Bett und genau diese Dinge kommen einem plötzlich in den Sinn und man findet keine Antworten und man grübelt und man schläft nicht ein oder man wacht mitten in der Nacht auf und kann nicht mehr einschlafen, weil plötzlich all diese Themen da sind. Ich würde da gleich gerne näher drauf eingehen, auf diese Fragen. Aber zuerst, und das ist jetzt auch etwas, was mich immer persönlich interessiert bei solchen Dingen, so die persönliche Geschichte auch dahinter. Weil ich nehme an, auch in deinem Leben hat es Wegpunkte, Weggabelungen gegeben, wo du dich dann entschieden hast, Schlafcoaching, das ist dein Thema. Bist du selbst durch verschiedene Schwierigkeiten gegangen mit dem Thema? Was war denn dein Weg dorthin, wo du jetzt bist?
Ja. Mein Weg dorthin, ich bin seit ich 25 Jahre alt bin, also seit 13 Jahren selbstständig im Gesundheitsbereich, mit eigenem Institut im 2. Bezirk in Wien und habe hier Sorgen, Ängste aller Art bereits, begleiten mich von meinen Klienten viele Jahre. Und vor circa 5-6 Jahren ist das Thema Schlaf immer mehr worden und immer mehr gefragt worden. Und so bin ich dann über Entspannungstechniken, Hypnose, Coaching-Ausbildungen zum Thema Schlaf gestolpert quasi und bin dann auf der Medizinischen Universität Wien gelandet, die eben so eine Ausbildung auch anbieten, wo man auch wirklich medizinisches Wissen erhält, welche Schlafstörungen es wirklich auch gibt. Und wir haben dann das Schlafcoaching mit den 4 Säulen, wie es die Med-Uni anbietet, gelernt. Also welche Probleme es hier zu lösen gibt, wie man das angehen kann. Und das biete ich jetzt seit circa 1,5-2 Jahren auch an.
Okay, das heißt, bei dir war es aber nicht so, dass du selbst unter Schlafproblemen gelitten hast und dadurch erst zum Schlafcoaching gekommen bist.
Genau. Also ich kenne Schlafprobleme selbst natürlich auch. Ich hatte selbst einen schweren Bandscheibenvorfall schon vor 2 Jahren und habe da aufgrund von ganz starken Schmerzen fast 3 Monate nicht schlafen können. Ich kenne es auch im positiven Sinn, wenn man nicht schlafen kann, wenn man verliebt ist zum Beispiel, kann man ja auch nicht schlafen. Das kennt man ja auch als Schlaf. Mhm. Ob man das dann als Schlafproblem verzeichnet, ist es dahingestellt, aber man kennt es. Und natürlich gibt es auch in meinem Leben Nächte, wo ich wachgelegen bin, wo ich das kenne, wenn einen Grübeleien nicht mehr loslassen. Und habe da verschiedenste selbst auch ausprobiert.
Ja, dann lass uns doch mal bei diesen Grübeleien bleiben, bei dem, was wir vorhin angesprochen haben, mit den Sorgen, die einen quälen, mit dem Nicht-Weiter-Wissen, mit den Unsicherheiten, denen man im Leben begegnet. Was sind denn so die größten Ursachen für Schlafstörungen, die jetzt aus dem mentalen Umfeld, sage ich jetzt mal, kommen?
Das ist einerseits natürlich, wenn man gewisse Sachen im Leben verliert, wie Strukturen oder Sicherheit. Das hat man halt jetzt ganz stark, ich nenne es den Corona-Blues, gesehen. Mhm. Also das war so, wenn es im Außen, ja, in der Umgebung, im Leben ganz still wird, werden meistens die eigenen Gedanken sehr laut. Und ich glaube, das ist jetzt vielen so ergangen, auch meinen Klienten, dass die eigenen Gedanken gerade in der Nacht sehr, sehr laut geworden sind und einfach die Sorgen, die man, und die sind sehr unterschiedlich, also von Überforderung. Ich habe viele Klienten gehabt, die einfach nicht mehr weiter gewusst haben, was sie noch mit ihren Kindern machen sollen oder mit ihrem Leben jetzt, wo quasi das Office zu Hause eingezogen ist. Sie können sich nicht mehr distanzieren von Arbeit und Privaten. Die einerseits ist die Überforderung, die viele zu diesem Grübeleien veranlasst. Mhm. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Unterforderung, die sehr viele Menschen gerade jetzt, die nicht mehr ins Fitnesscenter gegangen sind, die nicht mehr ins Kaffeehaus gegangen sind, die sich nicht mehr mit Freunden oder Familie treffen haben können, die Job verloren haben oder einfach keine Struktur mehr hatten, die haben hier wirklich auch natürlich ganz laute Gedanken bekommen.
Ja, jetzt ist es ja so, dass du im Schlafcoaching aber diese Ursachen sozusagen für diese Themen nicht lösen kannst, oder? Die sind ja dann nach wie vor da, aber wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass man das nicht mehr so nah an sich heranlässt, dass man sich ein wenig hineinentspannen kann in den Ist-Zustand und dadurch auch zu mehr Schlafqualität bekommt. Verstehe ich das richtig?
Viele meiner Klienten haben durch so ein einschneidendes Erlebnis, also entweder eben so wie jetzt durch Corona oder durch den Jobverlust oder durch eine Trennung, schlecht geschlafen. Und viele meiner Kunden hatten das als Auslöser für ihre Schlafproblematik. Also wenn wir von einer klassischen Insomnie sprechen, das muss man auch sagen, also wir sprechen jetzt wirklich nur von einer klassischen Ein- und Durchschlafstörung ohne einer organischen Zusatzkomponente, die den Schlaf auch beeinflusst, sondern vorwiegend sind es dann Gründe eben, die einmal verursacht worden sind und plötzlich ist dann das Vertrauen in den Schlaf abhanden gekommen. Das heißt, durch den Auslöser der Trennung zum Beispiel hat derjenige 1, 2, 3 Nächte schlecht geschlafen oder gar nichts geschlafen und plötzlich beginnt dann am Tag eine Angst über den Schlaf. Das heißt, derjenige fürchtet sich bereits, oh mein Gott, mir geht's jetzt tagsüber, weil ich ja nicht geschlafen habe, sehr, sehr schlecht. Ich bin müde und kann wieder nicht schlafen. Wie wird das wohl heute Nacht werden? Kann ich da schlafen? Was ist, wenn nicht? Was passiert dann? Und so dreht sich dann ein Gedanke zum nächsten. Und der Schlaf wird plötzlich konditioniert als etwas, was Angst macht. Und das wird dann über Wochen, manchmal Monate, manchmal über Jahre hinweg mitgenommen. Somit ist dann Schlaf einfach nichts mehr, was einfach normal ist, so wie als Kind, wo man sich einfach ins Bett gelegt hat oder wie für viele Menschen, wo man sagt, ich lege mich ins Bett und bin dann einfach weg und ich wache dann auch irgendwann mal wieder auf, sondern bei meinen Schlafklienten ist es so, dass sie sich tagsüber wahnsinnig viel an Gedanken bereiten, wie die Nacht wohl wird und was muss ich jetzt tun, damit ich ja eh gut einschlafen kann. Und dann werden viele Vorbereitungen getroffen und das Problem noch größer gemacht, damit ich ja schlafe. Oder damit mich der Schlaf dann irgendwann hoffentlich irgendwann doch erholen kommt. Und ich dann hoffentlich irgendwann ein bisschen schlafe, damit ich dann am nächsten Tag funktioniere. Weil von einem Leben sind meine Klienten oft ganz weit weg. Ja, also die leben nur noch, um zu schlafen. Also der Tag oft rein im Zeichen der Nacht. Und da unterstütze ich, da helfe ich, dass hier diese Entkonditionierung, also quasi kognitive Verhaltenstherapie, wieder entkoppelt wird, dass wir hier die Angst ein wenig entkoppeln von dem Schlaf und dass der Schlaf einfach wieder etwas Schönes werden darf, dass der Schlaf wieder ein Freund werden darf. Und dazu muss man wie in einer Paartherapie einmal diese Beziehung ansehen, und das mache ich in meinem Coaching mit unterschiedlichen Methoden, mit Aufstellungsmethoden, aber auch mit Gesprächen, mit Rollenspiele, wo ich dann auch meine Klienten mit dem Thema Schlaf wieder vereine.
Also das ist wie eine Beziehung, kann man sich vorstellen. Also einerseits ist das, kommt mir das vor, so ein bisschen wie eine Gewohnheit, so ein Verhalten, das sich unbewusst einschleift durch bestimmte Veränderungen im Außen. Und andererseits aber ist es wie eine Beziehung, so eine ein Freundschaftsverhältnis zum Schlaf zu pflegen. Absolut. Darum geht's.
Genau.
Das ist spannend.
Ja. Weil für jemanden, der eben keine Schlafprobleme kennt, für den ist das ganz normal. Das kommt und geht und kommt und geht. Aber für jemanden, bei dem das ursächlich nicht mehr selbstverständlich ist, sondern wirklich ursächlich irgendwo ein Problem beinhaltet, der sieht im Schlaf eher keinen Freund, sondern etwas, um das ich mir Sorgen machen muss. Und
das passiert aber unbewusst auch,
das
oder?
Passiert also das natürlich ist unbewusst, ganz genau. Ja. Schlaf ist einer, wenn nicht die unsere größte Energiequelle, unsere Kraftquelle. Wir regenerieren hier, wir laden uns auf, unsere Emotionen regulieren sich, Zellerneuerungen finden statt. Und wir wissen alle, wie wir uns fühlen, wenn wir gut geschlafen haben, ja, dann sind wir einfach fitter, wir können Bäume ausreißen, wir können den Tag viel mehr leben, erleben, wir können ihn mehr gestalten. Und man weiß auch, wenn man schlecht geschlafen hat, dann ist man wie auf Notmodus. Und viele meiner Klienten sind absolut in einem Dauernotmodus. Ja. Und da ist dann automatisch so, dass die Emotionen gar nicht mehr die Hoffnungen so haben, wieder mal Bäume ausreißen zu können oder irgendwie
aktiv. Es ist dann so wie eine Abwärtsspirale dann, oder?
Wo genau.
Dann eigentlich die Motivation wird immer weniger. Man kennt das auch ja irgendwie, wahrscheinlich aus dem eigenen Leben. Also ich kenne es auf jeden Fall. Aus Phasen, wo ich mich schwächer fühle, wo ich nicht motiviert bin, meine Dinge anzugehen, wo ich vielleicht auch meine Visionen nicht so weit in die Zukunft schicken kann, weil ich mir nur denke, mal schauen, dass ich irgendwie wieder auf die Beine komme. Das wirkt sich aus auf meine Beziehungen, nicht zuletzt auf die Beziehung zu mir selbst und natürlich auch auf die Frage, wie schaffe ich es überhaupt, in meine Kraft zu kommen, mein Potenzial zu entfalten.
Genau. Dazu heißt, müssen wir schlafen.
Ja.
Gut
dazu
schlafen.
Müssen wir schlafen. Ja. Was sind denn so die häufigsten? Ich meine, der Körper macht dir das auch nicht ewig lang mit, oder? Und wird irgendwann einmal schreien und schreit dann wahrscheinlich in Form einer Krankheit oder in Form von Verletzungen. Oder wie wirkt sich denn das dann auf physischer Ebene aus, wenn das zu lange anhält?
Prinzipiell muss ich einmal auch sagen, dass der Schlaf reguliert sich von selbst. Ja, wir brauchen keine Angst haben, dass wenn wir mal ein paar Nächte nicht gut schlafen, dass das schon irgendwelche Probleme macht.
Ja.
Ich habe viele Klienten, die schlafen seit 30 Jahren zum Beispiel, haben die Schlafprobleme und leben trotzdem gut, haben keinerlei Krankheiten bekommen, ja, und leben mit dieser Schlafproblematik. Natürlich ist es schon so, dass gewisse, wenn Schlafprobleme oder wenn man schlecht schläft, das immer abgeklärt werden soll, weil es selbstverständlich auch über Jahre hinweg einem das Leben erschwert, verkürzen kann. Also zum Beispiel Schlafapnoe, wenn die nicht behandelt wird, verkürzt sie einem, wenn man die 20, 30 Jahre hat, kann es einem bis zu 10 Jahre Leben kosten, Lebenszeit
tatsächlich
kosten.
Tatsächlich, wow.
Also Schlafapnoe zum Beispiel, das ist halt eine organische Schlafstörung, wo wirklich durch Atemaussetzer in der Nacht einfach zu wenig Sauerstoff in unsere Blutbahnen kommen, in unser Gehirn kommt, und das verkürzt uns auf jeden Fall eine gewisse Lebenserwartung. Und das ist gerade bei Frauen, aber auch bei Männern sehr oft unentdeckt oder unbehandelt über viele Jahre hinweg. Aber auch natürlich, wenn man wirklich unter ganz anderen starken Schlafstörungen leidet, kann es gewisse Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber natürlich auch Depressionen zum Beispiel hervorrufen. Hm. Wir wissen auch alle, also Magen-Darm-Probleme kommen auch natürlich vom wenig Schlaf. Aber so wie du sagst, zu wenig Schlaf ist einfach ein Thema, was das ganze Leben nachhaltigst auch beeinflusst. Also wir wissen auch, dass zum Beispiel ein ausgeschlafener Mensch viel attraktiver und hübscher aussieht als ein unausgeschlafener Mensch. Also ja, auch alleine die Partnerwahl entscheidet sich, ob wir gut geschlafen haben oder nicht. Hm. Auch Entscheidungen, die wir treffen im Leben, entscheidet sich, ob wir gut geschlafen haben oder nicht. Also wir wissen es zum Beispiel, dass zum Beispiel Politiker oder Manager, die Marathonsitzungen haben, hätten die einen Schlafcoach, würden da viel bessere Entscheidungen rauskommen.
Unglaublich eigentlich. Man denkt an alle möglichen Formen von Coachings und von Trainings und um die Performance zu steigern und sich selbst zu optimieren, aber daran zu denken, vielleicht am Schlaf und an der Schlafqualität zu arbeiten, ob jetzt mit einem Coach oder mit sich selbst oder wie auch immer, daran denkt man wahrscheinlich nicht zuallererst, obwohl es natürlich einen Einfluss hat auf mein Selbstvertrauen und damit auch auf die Qualität meiner Entscheidungen. Und bin ich in der Lage, Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen, voller Selbstbewusstsein und voller Vertrauen in meinen Weg, oder schaffe ich das nicht, weil ich einfach diese Energie in mir nicht habe, weil mein Körper nicht regeneriert ist und mein Verstand nicht erholt ist. Mhm. Das ist so spannend. Sag Melanie, wie ist das mit Hormonen? Also es ist ja auch hormonell, gibt's ja auch, ist ja auch oft so eine Ursache, oder? Für Schlafstörungen.
Natürlich, gerade in den Wechseljahren klagen viele meiner Klienten natürlich über Schlafstörungen, also hormonelle Verschiebungen lösen meistens natürlich, das hängt mit unseren inneren Uhren alles zusammen und da hängt der Schlafwachrhythmus natürlich dran. Und wenn hier es zu Veränderungen im Körper, in den Systemen kommt, kommt es natürlich auch zu diesen Veränderungen, leider Gottes auch im Schlafwachrhythmus. Und auch hier Durchschlafprobleme sind ganz klassisch in den Wechseljahren, aber natürlich auch in der Pubertät. Also.
Ja, und aber auch, könnte man vorstellen, jetzt rein von meinem Laienstandpunkt her, die Zirbeldrüse schüttet Melatonin aus und sorgt damit irgendwie auch so für diesen inneren Balancezustand zwischen hell und dunkel, zwischen Tag und Nacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ständig zu unterschiedlichen Zeiten schlafen gehe oder zu unterschiedlichen Zeiten aufwache, wenn ich ein bisschen so entgegen meines eigenen Biorhythmuses schlafe und oder nicht schlafe, je nachdem, wie wirkt sich denn das aus? Das muss ja dann auch einen enormen Effekt haben, oder?
Natürlich, also auch Schichtarbeiter zum Beispiel oder Menschen, die sehr viel reisen, Sportler, die ständig in anderen Zeitzonen ihre Spiele absolvieren, sollten eigentlich immer in ihren eigenen biologischen Schlafrhythmus drin bleiben. Ist halt bei vielen nicht der Fall. Auch hier würde ein Schlafcoaching natürlich helfen, um zumindest den Übergang in die andere Zeitzone oder in die andere Schicht zu erleichtern. Das Erste, was ich auch mache beim Schlafcoaching, ist einen Fragebogen und ein Schlaftagebuch mitzugeben. Und im Schlaftagebuch bitte ich dann immer meine Klienten, so ein Abend- und Morgenprotokoll aufzuzeichnen, wann sie ins Bett gehen, wann sie wieder aufstehen. Das kann man natürlich auch mit verschiedenen Gadgets auch messen, mit Trackern, die das dann aufzeichnen, wann derjenige wirklich, ob das immer zur gleichen Zeit ist. Und wir sind Rhythmen, wir sind rhythmische Wesen und da ist es ganz wichtig, dass wir relativ regelmäßig zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen und zur gleichen Uhrzeit aufstehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat das natürlich ganz starke Auswirkungen auf unsere Schlafqualität.
Was mich da in dem Zusammenhang interessieren würde, ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Meinungen, was sozusagen die Dauer des Schlafes und wie viel Schlaf wir eigentlich wirklich brauchen betrifft. Zwischen 4 Stunden und anderen, die sagen 8-9 Stunden brauchen wir. Und ich glaube, es ist ja auch sehr individuell, aber es gibt ja, ich erinnere mich zum Beispiel an gibt es ein Experiment, wo sie Menschen in einen Raum gegeben haben ohne natürliche Lichtquelle, also ohne zu wissen, die haben dann auch keine Uhr gehabt, die haben nicht gewusst, wann ist Tag, wann ist Nacht, und die Aufgabe war, einfach immer dann zu schlafen, wenn sie müde sind, und dann aufzuwachen, wenn sie ausgeschlafen sind. Und da war irgendwie dann der Schnitt zwischen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 4,5 Stunden haben die am Tag geschlafen. Natürlich war die Ernährung entsprechend, also die haben versucht, halt möglichst alle Faktoren auszubalancieren. Aber was ist denn dein Zugang? Kann man das überhaupt pauschal sagen?
Nein, weil eben jeder hat so seine eigene innere Uhr, und jeder braucht auch es ist erstens abhängig von der inneren Uhr und zweitens natürlich von den äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel auf welchem Kontinent wir leben, wie gerade es draußen hell ist oder wie dunkel es ist. Wir wissen zum Beispiel selber, dass die Menschen auch in Österreich im Winter bis länger schlafen als im Sommer. Circa eine halbe Stunde schläft man im Winter länger als im Sommer. Also es gibt die äußeren Faktoren, die unseren Schlafbedarf beeinflussen, aber vor allem auch unsere innere Uhr. Und die ist eben total individuell. Also es gibt Menschen, die kommen mit 4-5 Stunden Schlaf super aus, und es gibt Menschen, die brauchen 8, 9, 10 Stunden Schlaf. Frauen brauchen im Schnitt meistens um 1 Stunde länger als ein Mann. Das ist untersucht worden. Und natürlich hängt's viel von dem ab, was ist für jemanden wirklich ausgeschlafen. Also die optimalen Schlafbedarf oder die Dauer lernt man meistens im Urlaub kennen, wenn man einmal richtig ausschlafen kann ohne Wecker. Dann kann man meistens ermitteln, was so der eigene perfekte Schlafbedarf ist.
Ah ja. Was ich zum Beispiel für eine Erfahrung gemacht habe, während eines 10-tägigen Vipassana-Kurses, ein Meditationskurs, wo du 11 Stunden am Tag meditierst, um 4 in der Früh aufstehst und den ganzen Tag dich eigentlich fast ausschließlich beschäftigst mit deiner inneren Welt. Du lenkst deinen gesamten Verstand in deinen Körper und beobachtest, was in deinem Körper los ist. Sprich, der Geist, die Geistesaktivität wird auf ein Minimum heruntergefahren und dadurch braucht das System viel weniger Energie. Weil ja bekannt ist auch, dass eine Verstandesaktivität, die extrem aktiv ist, unsere Gedanken eigentlich extrem viel, unser Hirn die meiste Energie braucht mit dem Verdauungssystem. Ich weiß nicht, wer jetzt auf erster Stelle ist, aber da war eine der Lehren, das habe ich spannend gefunden, da würde mich interessieren, wie du das siehst, wenn ich zum Beispiel nicht einschlafen kann am Abend, anstatt mich jetzt in Gedanken zu wälzen und zu grübeln, möglichst meine Aufmerksamkeit in den Körper zu lenken, eben zum Beispiel einen Bodyscan zu machen, so wie wir das bei Vipassana gemacht haben, also von der Haarwurzel bis zur Zehenspitze jeden kleinen Körperteil von innen heraus wahrnehmen und spüren, hinauf und hinunter, dass das zum einen dazu führen kann, dass man sehr viel schneller einschläft, und selbst wenn man nicht einschläft, aber der Erholungsfaktor fast gleich groß ist, als würde ich schlafen. Also wenn ich die ganze Nacht nur da liege und meinen Körper von Kopf bis Fuß scanne, bin ich ähnlich erholt in der Früh, als wenn ich durchgeschlafen habe. Kannst du das in der Form bestätigen?
Ja und nein. Also es gibt einmal unterschiedliche Entspannungstechniken wie Bodyscan-Meditationen, und ja, die Meditation, man weiß das ja, man hat ja Buddhisten auch unter einem CT, MRT gelegt, wo man auch Gehirnströme etc. gemessen hat, die hier ein Einschlafstadium von N1, N2 gemessen haben. Also das ist ein Schlafstadium, wo wir uns erholen, wo unser Körper auch regeneriert, aber es ist zum Beispiel, es ist kein Tiefschlaf und es ist kein REM-Schlaf.
Ja.
Und
REM-Schlaf ist da, wo wir träumen, oder?
Träumen tun wir in allen Phasen.
Aha.
Der REM ist es ein ganz besonderes Schlafstadium, weil wir hier unser Körper, unser Gehirn ist wieder total aktiv, also es schläft gar nicht mehr. Also von den Gehirnaktivitäten ist es auf on, aber unser Muskeltonus ist aus. Das heißt, wir erleben hier die Bilder, die wir vor unserem Auge haben. Dass die Augen, Rapid Eye Movement, bewegen sich sehr schnell. Das heißt, das Gehirn ist wach, aber wir schlafen noch. Und in diesen REM-Phasen verarbeiten wir einfach sehr, sehr viele Emotionen. Es reguliert sich hier sehr viel an Erlebtes. Und das lässt uns dann auch einfach am nächsten Tag wieder ein bisschen besser drauf sein, ja.
Okay.
Ja.
Also, aber jetzt habe ich dich etwas sehr spannend mal unterbrochen, nämlich wie sehr die Meditation sozusagen sich da auswirken kann und was da bei den Buddhisten gemessen wurde.
Die Entspannungstechniken, wähle ich mit meinen Klienten total individuell, weil einfach nicht jeder ist geeignet für einen Bodyscan oder für eine Meditation. Also gerade Menschen, die generell schon ein gewisses Grundthema mit ihrem Körper oder mit Empfindungen haben, würde ich hier den Fokus, wenn ich ihn nach innen verlegen würde, noch viel mehr aufwühlen. Also ich würde sie noch munterer machen als müder machen. Von dem her muss man hier ganz genau schauen. Wir haben ja 5 Sinne, Gott sei Dank, die wir entspannen dürfen, wenn wir schlafen. Das ist das Sehen, das ist das Hören. Wir dürfen die Augen schließen, wir dürfen die Ohren zumachen. Wir dürfen uns auch vom Körper her als Kynästhet auch entspannen und abschalten. Und von dem her wähle ich einmal von der Entspannungstechnik, vom Runterfahren, ganz individuelle Entspannungstechnik. Der Bodyscan, wie gesagt, ist eine gute Alternative, auch eine gute Möglichkeit, aber bei den meisten meiner Klienten ist es nicht mehr der Hebel, der zu betätigen ist. Was die Mönche eben angeht, die haben natürlich hier jahrelange praktische Übung in Meditation. Ja, die können das ja wirklich auf Knopfdruck mehr oder weniger sich hier derartig abschalten und in den Alpha-Zustand zu kommen. Das können wir ja nicht. Und vom Schlaf her ist es wirklich auch so, dass wenn wir 2-3 Stunden zumindest schlafen, haben wir in den allermeisten Fällen so viel Tiefschlaf abgebaut und so viel Tiefschlaf, dass wir den Schlafdruck abgebaut haben, so dass wir eigentlich am nächsten Tag körperlich erholt sind und den Tag auch bewältigen können, ohne jetzt einzuschlafen, ohne grobe Fehler. Alles, was dann länger an Schlaf ist, 5, 6, 7 Stunden, da haben wir dann sehr viele REM Schlafphasen dabei, wo wir eben uns auch emotional viel besser fühlen und besser drauf sind.
Das heißt, je kürzer, wenn ich jetzt sage, ich komme vielleicht körperlich aus mit, sagen wir, 5 Stunden Schlaf, bin einer von diesen High-Performern, die um 4 in der Früh aufstehen und ihre strikte Morgenroutine machen und nur 5 Stunden schlafen, dann gebe ich aber mir trotzdem nicht die Möglichkeit, emotional sozusagen mehr zu verarbeiten. Dafür brauche ich längere Schlafzustände, oder ist das auch nicht so pauschal zu sehen?
In vielen Zeitschriften, oder es wird eben oft, so wie du das vorher auch erwähnt hast, genannt, so 7, 8, 9 Stunden Schlaf wäre der optimalste, um dann auch wirklich super drauf zu sein. Ich sage, das macht auch viel, also vor allem schlaflosen Menschen oft sehr viel Druck. Und ich sag's dann auch immer ganz ehrlich, dass wir diese 7, 8, 9 Stunden Schlaf erst seit kurzer Zeit haben. Seit eigentlich der Erfindung der Glühbirne, seit dem elektrischen Licht, schläft der Mensch in der Nacht mehr oder weniger 7, 8, 9 Stunden. Vorher haben die Menschen im Mittelalter und viele Jahrhunderte davor einen polyphasischen Schlaf gehabt. Das heißt, der Mensch hat über Jahrhunderte ist er schlafen gegangen, wenn die Sonne untergegangen ist, hat dann meistens 3, 4 Stunden geschlafen, war dann munter, war dann ausgeschlafen, der Schlafdruck war weg, man hat dann in der Nacht irgendetwas getan, wie lesen, schreiben, aber natürlich auch, wenn man den ganzen Tag körperlich gearbeitet hat, war man am Abend auch nicht mehr fähig für Sexualität. Das hat man dann auch in den Nachtstunden dann gemacht, wenn man diese erste 3, 4 Stunden Schlaf hinter sich hatte, um dann später in den Morgen so zwischen 3 und 4 wieder für 2, 3 Stunden bis Sonnenaufgang zu schlafen. Dieser polyphasische Schlaf war eigentlich über Jahrhundert, wenn nicht über Jahrtausend, unser normaler Schlaf. Und man muss ja der Schlafort war ja auch kein Wohlfühlort, so wie wir den heute kennen, mit einer super tollen 7-Zonen-Matratze und tollen Luftbefeuchter und allen möglichen, sondern das waren da waren Spinnen, da waren Milben, da waren im Heu, man hat oft mit 5, 10 Personen in einem Raum geschlafen, wo gehustet wurde, wo gekeucht wurde. Viele hatten Keuchhusten. Also da ist er an einen normalen Schlaf, wie wir es heute kennen, überhaupt nicht zu denken gewesen. Ja, das haben wir wirklich erst seit den letzten 100 Jahren circa, dass wir sagen können. Und vor allem die letzten 50, 60, 70 Jahre waren natürlich dann noch einmal ausschlaggebend. Und heute ist der Schlafzimmerort natürlich ein heiliger Ort, den viele Menschen sehr als Rückzugsort, als Kraftquelle sehen, als etwas mit Zirbenbetten. Also es ist ja auch eine große Geldeinnahmequelle, die ganzen Matratzen und Betten.
Ja, den Stichwort heiliger Ort in der modernen Zeit. Wir alle haben irgendwie unser Handy fast immer dabei, viele auch im Schlafzimmer, viele haben dann noch einen Fernseher dabei, der irgendwie an der Wand hängt, damit man im Bett auch noch fernsehen kann. Wie wichtig ist es denn, diesen heiligen Ort Schlafzimmer möglichst frei zu halten von kaltem Licht, von Bildschirmen aller Art?
Ja, so das ist, glaube ich, für alle, die ein Schlafthema haben, sowieso klar, dass man hier elektronische Geräte ganz stark vermeiden sollte. Das Schlafzimmer wirklich auch nur als Schlafzimmer verwenden. Das heißt, hingehen, Bett reinlegen, schlafen. Wenn ich nicht schlafen kann, wieder aufstehen, rausgehen. Also nicht jetzt mit Laptop und Arbeit und Essen im Bett sitzen und den Schlafzimmer auch als Arbeitszimmer verwenden. Dann wird das mit dem Schlaf, wenn man Schlafprobleme hat, nicht viel werden. Sonst, wie gesagt, das Schlafzimmer dunkel machen. Die Sinne wollen hier abgedreht werden. Das heißt, es soll dunkel sein, es soll nicht laut sein. Viele verwenden auch Europax zum Schlafen, wenn die U-Bahn oder die Straßenbahn zumindest vor der Tür fährt, dass man solche Sachen wirklich auch minimiert, wenn man Schlafprobleme hat.
Ja. Kannst du noch ein paar Tipps geben? Also einerseits ist mir klar, wenn man da jetzt wirklich in die Tiefe gehen will, beziehungsweise wenn man wirklich ernsthafte Probleme hat, macht natürlich ein Schlafcoaching Sinn. Aber welche Schritte kann man denn gehen, um selbst auch so ein bisschen zu experimentieren im Leben, um zu schauen, okay, ich merke, da ist Luft nach oben, ich schlafe jetzt nicht so gut. Welche Tipps würdest du geben, abgesehen von den offensichtlichen Dingen, wie eben das Zimmer abzudunkeln oder kein Handy zu verwenden, bevor man schlafen geht und solche Dinge? Was kann man tun?
Als erstes glaube ich immer, nicht an sich selbst zweifeln. Das heißt, wenn jemand glaubt, heute Nacht nicht schlafen zu können oder das wird halt wirklich eine schlechte Nacht, dann einfach versuchen, gut mit sich selbst zu sein, sein eigener bester Freund zu sein und zu sagen, okay, wenn ich halt heute nichts schlafe, dann schlafe ich heute einmal nichts, dann holt mich mein Schlaf schon wieder. Und dann mache ich es mir trotzdem irgendwie schön. Mein zweiter Tipp ist natürlich auch tagsüber den Fokus nicht allzu sehr auf die Nacht zu legen. Das heißt, tagsüber einfach zu leben. Auch wirklich, wenn man Gedanken hat, die einen jetzt um die Nacht Sorgen und Ängste bereiten, dann versuchen, die wirklich anzuschauen, zuzulassen, aber dann zu sagen, okay, ich vertraue trotzdem, dass es wird. Und so wie du sagst, Meditationen helfen auch oft tagsüber, so der Powernaps, wo man sich runterfährt, wo man auch tagsüber so kleine Entspannung und Auszeiten sich gönnt, Pausen sich gönnt, wo man dann auch sagt, okay, nicht nur am Abend muss mein System runterfahren, sondern ich darf auch tagsüber, habe ich so kleine Oasen, wo meine Systeme runtergefahren werden dürfen. Gerade in stressigen Zeiten oder wenn ich viel Anspannung oder Ärger gerade habe, sind Pausen umso wichtiger für den Schlaf, den man tagsüber hat.
Weil es eben hilft, den Druck abzubauen. Dass man dann sagt, und jetzt muss ich schlafen am Abend, weil sonst kann ich mich nicht tun.
Also vielen sagt ja auch der Vagusnerv etwas. Das ist unser größter Nerv, der sehr viele Systeme in uns steuert und reguliert. Und wenn Menschen in stressigen Zeiten unter großer Anspannung leiden, dann hängt quasi der Anspannungsschalter auf on. Und das kann man dann nicht einfach am Abend, wenn man sagt, okay, jetzt gehe ich schlafen, dann kann ich den nicht einfach auf Entspannung drücken, sondern da muss ich dann schon am Tag auch schauen, dass ich immer wieder auch in Entspannung komme, damit hier auch am Abend das viel leichter gelingt.
Das ist so ein spannender Punkt, weil es zeigt, wie sehr alles mit allem zusammenhängt, wie sehr sozusagen ich nur, wenn ich insgesamt einen gesunden Lebensstil habe, sprich einen, der immer wieder auch Zeiten vorsieht für Entspannung, einer, wo die Ernährung auch ausbalanciert ist. Also ich kann nicht ein solches selbstoptimiertes Leben führen und dann alles sozusagen auf 5 Stunden Schlaf wieder gut machen, weil dann werde ich einfach diese 5 Stunden nicht gut schlafen, wenn nicht auch der restliche Tag darauf ausgelegt ist, dass ich meine Pausen mache, dass ich mich regenerieren kann, dass ich vielleicht auch mal diese Reizüberflutung, dieses ständige Online-Sein, ich denke mir, das ist ja auch ein wichtiger Einflussfaktor, oder dass ich auch da meine Zeitfenster habe, wo ich offline bin und sei es nur mal für eine halbe Stunde, Stunde.
Absolut, oder? Absolut, ja. Ja. Also das ständige Online-Sein und auch nicht mehr raus, das, was jetzt Corona auch so immense Zunahme an Schlafproblemen gezeigt hat, ist einfach auf einer Seite, so wie du sagst, die mangelnde Bewegung, die durch Corona natürlich viele Menschen betroffen hat. Andererseits, die Ernährung spielt natürlich oft in das Schlafverhalten mit rein. Und andererseits die psychischen Faktoren wie Sorgen und Ängste. Und wenn man dann alles drei, und das kommt jetzt halt zusammen, löst es, also erklärt es auch diese ganz drastische Zunahme an Schlafproblemen, an Menschen, die mittlerweile jeder zweite Österreicher sagt, dass er, also sogar mehrmals im Jahr unter Schlafproblemen leidet.
Wow, ja, das ist die Hälfte, das ist echt viel. Und in Sachen Ernährung vielleicht noch zum Schluss, was hast du da für Tipps, für Empfehlungen? Also was ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, ist, spätabend zu essen, das schadet meiner Schlafqualität enorm. Abends viel zu trinken schadet meiner Schlafqualität, weil ich dann oft aufs Klo gehe. Was hast du da noch für Tipps vielleicht auch, welche Form der Ernährung oder was zu essen, was zu trinken gut ist, was nicht so?
Was natürlich die Schlafqualität extrem fördert, das weiß man auch durch Studien, sind diese Intervallfasten. Mhm. Also beim Intervallfasten schläft man besonders gut, weil der Körper hier auch eine gewisse Regenerationszeit für den Schlaf hat, für den Körper hat. Und hier die Verdauungsvorgänge tagsüber passieren und nicht in der Nacht. Vor allem diese 16:8 Fasten zum Beispiel fördert extrem den Schlaf. Auf Alkohol und Nikotin zu verzichten, Koffein, natürlich Energy Drinks, gerade so 3, 4, 5 Stunden vorm Schlaf ist super. Ja, man weiß auch, genau, ich meine, Alkohol verkürzt die Einschlafzeit, das weiß man auch, aber hat wahnsinnige negative Auswirkungen auf unsere Schlafqualität. Also auf die Durchschlafqualität hat es dann leider Gottes ganz schlechte Auswirkungen.
Voll spannend. Zum Thema Intervallfasten übrigens gibt's auch, für alle, die da noch ein bisschen tiefer eintauchen wollen, eine Podcast-Folge, ein Interview mit dem P.A. Straubinger zum Thema Intervallfasten, Podcast-Folge 41. Und ja, alle, die mehr jetzt über dich und deine Arbeit noch erfahren wollen, Melanie, dieschlafcoaching.at ist deine Website. Ich stelle das in die Shownotes, damit man dich auch findet. Und ja, mag mich herzlich bei dir bedanken für dieses sehr bereichernde Interview, für die vielen Inputs und Impulse und Ideen. Herzlichen Dank, liebe Melanie.
Ich danke dir.
Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn du dich über die Themen in dem Podcast gerne austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, deine Gedanken unter dem aktuellen Post auf Instagram @jakob.horvath oder per E-Mail an mail@1000firststeps.com mit mir und der Community zu teilen. freue mich immer sehr, wenn ich lese und höre, was der Podcast bei dir bewirkt, was er in deinem Leben zum Positiven verändert. Wenn das bei dir auch so ist, dann kannst du mithelfen, dass ihn noch mehr Menschen hören können, indem du ihn mit deinen Freunden teilst, mit deinen Bekannten, deinen Kollegen. Zum Beispiel als Screenshot in deiner Instagram-Story. Es würde mir auch viel bedeuten, wenn du mir eine Rezension und eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann freue ich mich, wenn du Teil der Community wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Dort wartet auch ein kleines Willkommensgeschenk auf dich und Infos zu Podcast-Folgen, Meditationen, exklusive Updates zu Abenteuern aus meiner kleinen Welt und mehr. Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und auf meiner Website 1000firststeps.com. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Meditationstrainer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben, das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit wertvollen Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Danke, dass du hier dabei warst, dass du den Podcast hörst, dass wir ein paar Schritte gemeinsam gehen können. Wenn du mit mir persönlich arbeiten möchtest, wenn du gerne teilnehmen möchtest an meinen Online-Trainings und Mentoring-Programmen, dann schick mir ein E-Mail und wir vereinbaren ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn du möchtest. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Alles Liebe und Namaste, dein Jakob.